Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Folge unseres Auswandern Thailand Podcast. Heute sind wir wieder im Podcaststudio und mit dabei ist wie immer natürlich der Stefan. Hallo Stefan, grüße dich.
Hallo Wolfgang, hallo liebe Zuhörer.
So, wir haben heute ein Thema, was viele Leute interessieren wird, ganz besonders die, die nach Thailand kommen und sich hier fürchterlich verlieben. Da geht es dann irgendwann mal um das Thema Heiraten. Da kennst du dich ja besonders gut aus. Was kannst du uns zum Thema Heiraten erzählen?
Also grundsätzlich, da kenne ich mich ganz gut aus, denn ich bin selbst mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet.
Okay.
Das schon mehrere Jahre und auch sehr glücklich. Und unser Büro in Pattaya bietet auch Begleitung an, um bei der Heirat in Thailand oder auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Dementsprechend möchten wir uns heute ja um den gesamten Prozess etwas unterhalten und entsprechend schauen, was wir da gemeinsam zusammentragen können. Wolfgang, du hast sicher einige Fragen an mich vorbereitet heute.
Okay, natürlich geht es erstmal damit los. Ist es jetzt sinnvoll, wenn man sich überhaupt Gedanken darüber macht, zu heiraten, ist es sinnvoll, sich darüber zu informieren, heirate ich in Thailand oder heirate ich in der Heimatstadt, in dem Heimatland, wo ich herkomme, Deutschland, Österreich oder Schweiz? Können wir das erstmal behandeln und dass wir mal schauen, was da mehr Sinn macht. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Also grundsätzlich möchte ich da erstmal mit einem kleinen Gerücht aufräumen. Denn meistens heißt es, dass das Heiraten in Thailand etwas leichter ist als in Deutschland. Würde ich so jetzt nicht beziffern. Der Prozess ist in der Regel sogar etwas ident. Dennoch etwas einfacher in Thailand, und zwar aus dem Grund, weil ja natürlich der, gehen wir vom deutschen Ehepartner aus, kein Visum für Thailand benötigt. Der thailändische Ehepartner würde ja eines für den Schengen-Raum benötigen. Dennoch ist es wichtig, vorab zu sagen, wo möchte ich leben, und dementsprechend sollte ich die Heirat dann organisieren. Also gutes Beispiel, ich möchte, dass meine Frau mit mir in Deutschland lebt, dann macht es durchaus Sinn und kann den Prozess auch vereinfachen, wenn die Heirat standesamtlich erstmal in Deutschland durchgeführt wird. Möchte ich aber in Thailand leben oder weiß ich noch gar nicht, wo ich leben möchte, sondern ich möchte erstmal heiraten, dann wäre mein erster Rat, okay, dann macht es die Heirat in Thailand. Grundsätzlich ist eine Heirat wird immer rechtlich anerkannt, auch wenn sie vor einem thailändischen Standesbeamten vollzogen wird. Also rechtlich macht das grundsätzlich erstmal gar keinen Unterschied. Wenn ihr aber natürlich sagt, okay, wir wissen noch nicht, wo wir gemeinsam leben möchten, dann würde ich tatsächlich die Eheschließung erstmal in Thailand empfehlen.
Mhm. Okay, so vorausgesetzt, ich habe jemanden kennengelernt und möchte diese Person heiraten. Wäre das jetzt möglich, dass ich sage, okay, gut, ich nehme diese Person mit nach Deutschland, weil ich in Deutschland auch heiraten möchte, mache ein Touristenvisum und dann, wenn ihr das alles so da drüben ganz gut gefällt, dann können wir dann da drüben hergehen und können alles fürs Heiraten vorbereiten. Geht das so?
Da werdet ihr spätestens beim deutschen Standesamt beim Erstbesuch anstehen. Denn in der Reihenfolge, man muss erstmal wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen Deutschen, Österreichern und Schweizer. Nehmen wir dein Beispiel, das deutsche Standesamt. Man beginnt in der erster Linie in beiden Fällen, egal ob man in Deutschland oder in Thailand heiratet, mit den Unterlagen der thailändischen Verlobten in Thailand. Das heißt, die benötigten Unterlagen das Standesamt benötigt entweder zur Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses oder zur Ausstellung der Bescheinigung zur Anmeldung der Eheschließung, werden zuerst am thailändischen Standesamt tatsächlich zusammengetragen und müssen anschließend von der deutschen Botschaft in Bangkok legalisiert oder mit einer Echtheitsbescheinigung versehen werden, anschließend anerkannt übersetzt, sodass das Oberlandesgericht in Deutschland diese anerkennt, und erst dann kann man quasi beim deutschen Standesamt vorsprechen und sagen, okay, mit den Unterlagen möchte ich heiraten. Und auch erst dann trennen sich die beiden Prozesse, wie heirate ich in Deutschland oder heirate ich in Thailand.
Okay, das heißt also, einfach so jetzt mal rüberfliegen und dann in Deutschland sagen, wir heiraten, das geht so gar nicht. Wir müssten hier in Thailand erstmal alle Unterlagen vorbereiten und dann alles mit nach Deutschland nehmen, um dann dort zu heiraten. Kann ich das mit einem Touristenvisum machen?
Das ist eine Frage, die mich tatsächlich sehr oft erreicht. Ja, rechtlich.
Deswegen stelle ich
es. Ja, das habe ich mir gedacht. Rechtlich ist es absolut möglich, mit einem Schengen-Besucher- oder Schengen-Touristenvisum standesamtlich in Deutschland zu heiraten. Aber nach der standesamtlichen Heirat auf Basis eines Besucher-Touristenvisums ist es mir nicht möglich, daraus resultierend eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Das würde heißen, ich muss Deutschland verlassen, den Schengen-Raum verlassen, in Thailand einen Antrag auf ein nationales Visum, in dem Fall zur Familienzusammenführung zum deutschen Ehegatten zu stellen, mit diesem einreisen und dann mit dem nationalen Visum auf der Ausländerbehörde in Deutschland einen Aufenthaltstitel beantragen.
Na gut, hört sich jetzt mal gar nicht so kompliziert an. Also wir heiraten in Deutschland, dann fliegt sie zurück, beantragt das Visum, dauert ja 2, 3 Wochen, 4 Wochen und dann fliegt sie wieder zurück nach Deutschland.
Denkste.
Warum nicht? Sag's mir.
Nee, also erstens mal, grundsätzlich ist der Prozess so möglich, dies so durchzuführen. Also ich habe die Unterlagen hier vorbereitet, habe sie übersetzen lassen, fliege nach Deutschland, heirate, schicke dann meine Frau wieder nach Thailand zur Visa-Beantragung. Kann man so tun bei entsprechender Vorabplanung und entsprechendem Know-how, was wir euch heute vermitteln wollen, liebe Zuhörer. Spart ihr euch einen Haufen Zeit, einen Haufen Geld, indem ihr schon vorab das richtige Visum dafür beantragt. Ich kann sie natürlich zurückschicken, dann den Antrag stellen und dann wieder nach Deutschland mit dem richtigen Visum fliegen. Wie gesagt, muss aber nicht sein. Macht es ordentlich, überlegt euch vorher, wo ihr leben möchtet. Der Antrag auf ein nationales Visum muss nicht zwingend 2 Wochen dauern, der kann auch 2 Monate dauern. Denn ganz wichtig ist es zu wissen, beim Antrag zum nationalen Visum ist nicht nur die deutsche Botschaft involviert, sondern auch die Ausländerbehörde in Deutschland. Da kann es sein, dass die Ausländerbehörde in gewissen Fällen sehr, sehr langsam arbeitet, was meiner Erfahrung nach zu urteilen, 8 von 10 Fällen auch der Fall ist. Die deutsche Botschaft gibt das nationale Visum nicht frei, bevor nicht die Ausländerbehörde und zum Beispiel beim Visum, wo es um die Eheschließung in Deutschland geht, das Standesamt auch entsprechend sein Okay dazu gegeben hat.
Okay, jetzt habe ich aber gehört, dass man auch für Deutschland Sprachkenntnisse nachweisen muss. Was kannst du uns dazu sagen?
Absolut. Absolut, das ist korrekt. Für die Anträge zu einem nationalen Visum zur Eheschließung in Deutschland sowie für einen Antrag zur Familienzusammenführung zum deutschen Ehegatten wird zeitgleich ein Zertifikat Deutsch A1 benötigt, welches grundlegende Sprachkenntnisse des Antragstellers bescheinigt.
Ja, ich habe natürlich die Frage absichtlich gestellt, weil, wie du ja weißt, betreibe ich eine Sprachschule. Seit 17 Jahren führen wir diese Sprachprüfungen A1 zur Familienzusammenführung durch. Und die Schüler lernen bei uns circa 3 Monate, bekommen dann, wenn sie die Abschlussprüfung bestehen, das A1-Zertifikat und können dann mit diesem A1-Zertifikat zur Botschaft gehen und können das Visum zur Familienzusammenführung stellen, was im Regelfall auch gewährt wird.
Absolut. Also das ist auch wichtig zu wissen, das ist jetzt kein Antrag auf ein Besuchervisum. Also es gibt grundsätzlich keinen Grund, dass die deutsche Botschaft so ein nationales Visum ablehnen könnte. Da müssen schon wirklich ernsthafte Zweifel entstehen an der Echtheit dieser Lebensgemeinschaft, beziehungsweise muss es da eventuell irgendwelche Hintergründe in der Historie geben. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass dieses Visum abgelehnt wird, weil die aufgrund der rechtlichen Situation, nämlich der bereits geschlossenen Ehe beim Antrag zur Familienzusammenführung, sind alle rechtlichen Bedingungen gegeben, damit die Dame oder der Herr im Schengen-Raum bzw. in Deutschland ein Leben führen darf. Anders ist es aber wieder beim Visum zur Eheschließung. Ein Visum zur Eheschließung kann sehr wohl abgelehnt werden, wenn die deutsche Botschaft in Kombination mit dem Standesamt und der Ausländerbehörde der Meinung ist, dass die Ehe oder die Absicht der Eheschließung vorgeschoben wurde, also nicht der Tatsache entspricht, oder zweitens der Antragsteller bzw. der Sponsor des Antragstellers nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung stellen kann. Denn aufpassen, beim Visum zur Eheschließung müssen von der Einreise bis zum Tag der Eheschließung eine Krankenversicherung gestellt werden, sowie muss eine Verpflichtungserklärung gestellt werden, beziehungsweise die finanziellen Mittel der Antragstellerin oder des Ehegatten der deutschen Botschaft dargelegt werden. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was sehr viele im Antragsprozess vergessen. Also Eheschließung und Familienzusammenführung zum Ehegatten sind zwar beides nationale Visa, aber unterschiedlich zum Beantragen.
Sind die Voraussetzungen für ein Heiratsvisum für Deutsche, Österreicher und Schweizer absolut identisch oder gibt es dort Unterschiede?
Ja, die Anforderungen sind absolut ident.
Okay, gut. Dann das nächste. Was wird von eurem Büro häufiger gemacht? Sind es dann Heiraten, Hochzeiten, die in Thailand stattfinden oder ist geplant, dass die im Ausland stattfindet? Was ist beliebter? Was machen die Leute häufiger und warum?
Tatsächlich finden 80% der Eheschließungen in Thailand statt. Das hat erstmal damit zu tun, dass die meisten Kunden mit dem Gedanken schon kommen, in Thailand heiraten ist einfacher. Wie vorhin erwähnt, jein, kommt auf die Situation drauf an, bei vielen trifft es tatsächlich zu. Und was natürlich für die Heirat in Thailand spricht, ist, dass unser Büro in dem Fall etwas mehr Tätigkeiten übernehmen kann. Das heißt also, wenn das Ehefähigkeitszeugnis in Deutschland erstellt wurde, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, Ehefähigkeitszeugnis und Bescheinigung zur Anmeldung der Eheschließung, warum, was und was der Unterschied. Wenn das erstellt wurde, können wir quasi schon vor bei der deutschen Botschaft die entsprechenden Termine vereinbaren und Vorbereitungen treffen, denn es wird danach noch, nach Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses, für das thailändische Standesamt eine Konsularbescheinigung der Auslandsvertretung benötigt. Und für diese Konsularbescheinigung wird das Ehefähigkeitszeugnis benötigt. Also man sieht schon, der Prozess ist sehr straightforward. Es kann da nicht viel übersprungen werden. Aber dadurch, dass wir diese Vorbereitungen schon vorab quasi treffen können, bevor der Kunde hier ist, also der Kunde kann in Bangkok ankommen, heute und morgen auf die Botschaft gehen, diese Bestätigung abholen, ist der Prozess dann eigentlich sehr smooth innerhalb des Landes. Wenn die Heirat jetzt in Deutschland stattfinden soll, muss zusätzlich noch ein Schengen-Visum beantragt werden für die thailändische Antragstellerin, also entweder ein Besuchervisum oder ein Visum zur Eheschließung. Und das ist eben teilweise noch mit etwas mehr Auslagen verknüpft und mit etwas mehr Anforderungen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist vorab im Prozess, da ist eben die entsprechende Beratung vorab sehr wichtig, was ist das Ziel des Ehepaars? Wollt ihr in Deutschland leben, dann gleich in Deutschland heiraten und dies auch gleich mit dem nationalen Visum verbinden, denn so spart man sich viel Zeit und viel Kosten.
Okay, du hast das jetzt angesprochen, dass ihr gewisse Vorbereitungen machen könnt, dass wenn dann die Ehegatten oder die Verlobten, das Paar hier zusammenkommt, dass ihr dann die Unterlagen soweit vorbereitet habt, dass die entsprechenden Termine gemacht werden können. Wie schaut es aus, wenn ich jetzt sage, ich möchte das nicht über eine Agentur machen, ich möchte das alleine machen, geht das?
Absolut. Also ich möchte gleich vorab wieder erwähnen, das ist auch kein Hexenwerk. Dennoch ist die Heirat von einem deutschen Staatsbürger mit einem thailändischen Staatsbürger einer der bürokratischsten Prozesse, die ein Auswanderer hier leben kann. Denn hier habe ich nicht nur die thailändische Bürokratie, sondern hier mischt auch ganz stark die deutsche mit. Und wenn man sich sehr schwer tut mit Bürokraten, also mit Ämtern, mit Beamten oder mit Amtswegen und vor allem sehr schnell die Geduld verliert, beziehungsweise solche Prozesse, also bürokratische Prozesse mit Ämtern, noch nie gemacht hat, wird es sehr schwer, dies entsprechend mit der Korrektheit und der entsprechenden Schnelligkeit durchzuführen, weil im Laufe des Prozesses gibt es immer wieder Unterlagen, die nur begrenzte Gültigkeit haben. Das heißt, wenn ich das selber machen möchte, ist es entsprechend wichtig, vorab wenn man so sagen möchte, einen Schlachtplan zu entwerfen. Wo fange ich an? Wann möchte ich wo sein? Und wann soll der Abschluss wo stattfinden? Wenn ich erst im Laufe des Prozesses, zum Beispiel ich lasse jetzt Unterlagen legalisieren oder die Echtheit deren bescheinigen und dann mache ich mir erst Gedanken, wer ist denn ein anerkannter Übersetzer? Okay, dann mache ich mir später erst darüber Gedanken, okay, wie, ich gehe jetzt zum Standesamt und frage jetzt beim Standesamt einmal, was braucht ihr? Ab und zu haben manche Standesämter unterschiedliche Anforderungen. Also die Kernanforderungen sind ident, aber teilweise gibt es je nach Familiensituation der verlobten thailändischen Person oder des deutschen Verlobten unterschiedliche Extradokumente und da kann es verwirrend werden. Und wenn ich da den falschen Schritt vor dem richtigen Schritt gesetzt habe, läuft mir quasi hinten nach die Zeit davon.
Ja, das ist nachvollziehbar. Also ich fange nur mal ein Beispiel. Ich fange 3-4 Monate vor meiner geplanten Thailandreise an, die Unterlagen vorzubereiten. Komme hierher mit einem, ich sage jetzt mal, Touristenvisum, kann mich hier 60 Tage aufhalten, möchte in diesen 60 Tagen für meine Ehe alles vorbereiten. Dann kann es durchaus passieren, dass meine Unterlagen, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, inzwischen in den 60 Tagen, wo ich hier bin, schon wieder abgelaufen sind. Ist das möglich?
So krass jetzt nicht. Also es gibt im Prozess, wie gesagt, also ganz kurz nur für die Reihenfolge, man fängt mit den Unterlagen der thailändischen Verlobten an. Also da geht es dann um Scheidungszertifikate, vormalige Heiraten, Auszug aus dem Zentralmelderegister aus Bangkok zum Beispiel, solche Dinge. Beispiel die Ledigkeitsbescheinigung der thailändischen Verlobten. Die ist maximal 6 Monate gültig. Achtung, manche Standesämter in Deutschland verlangen die auf 3 Monate. Das ist vorab mit dem Standesamt zu klären. In der Regel sind es aber 6 Monate. Jetzt werden die zu werden die ausgestellt am Standesamt in Thailand. Dann werden die zur Botschaft zur Legalisierung gebracht. Ihr könnt ungefähr rechnen, also aktuell wartet ihr auf einen Termin zur Abgabe der Unterlagen der Legalisierung ca. 4-6 Wochen. Nur Termin. Das ist das Erste. Dann gebt ihr die Unterlagen ab und je nachdem, ob von diesem Amt schon mal Legalisierungen auf der deutschen Botschaft vorgenommen wurden oder nicht. Das heißt, kennt das Amt oder kennt die deutsche Behörde den unterzeichneten Beamten? Dann kann die Legalisierung schneller gehen, weil dann gibt es einen Online-Abgleich. Ist der Beamte aber noch nie bei der deutschen Botschaft quasi hinterlegt worden, dann ist das tatsächlich so, die deutsche Botschaft schriftlich und telefonisch mit dem Standesamt Kontakt aufnimmt und fragt, ist der Herr Somsak, der dieses Dokument unterzeichnet hat, gibt es den noch und kann der seine Unterschrift quasi zum Abgleich an die deutsche Botschaft übermitteln? Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und der Legalisierungsprozess, es kommt darauf an, sind das Originalunterlagen, dann werden sie legalisiert. Sind das Duplikate oder Zweitausstellungen, dann werden sie in der Regel mit einer Echtheitsbescheinigung versehen. Also das nennt man auch Legalisationsersatzverfahren. Das ist etwas teurer und dauert auch entsprechend länger. Also kann man zusätzlich für den Legalisierungsprozess nochmal 6-8 Wochen danach rechnen. Das heißt, meine Unterlagen, bevor sie nach Deutschland kommen, sind schon mal rund 2,5-3 Monate in Thailand auf den Ämtern unterwegs, kommen dann auch zum Übersetzer und dann nach Deutschland.
Das heißt ja, dass ich mich also ja, schon fast ein halbes Jahr vorher vorbereiten muss, wenn ich vorhabe, in Thailand zu heiraten.
Ganz richtig. Unsere Kunden, die zu uns ins Büro kommen für ein Erstgespräch, wir terminieren grundsätzlich eine Heirat, aufpassen mit dem deutschen Staatsbürger, das ist mit Österreich und Schweizer wieder ein bisschen anders, aber mit dem deutschen Staatsbürger und einer thailändischen Verlobten in Thailand berechnen wir 6-8 Monate grundsätzlich und wir kennen jeden Handgriff.
6-8 Monate, wenn das Ganze von Profis wie von euch, von der FS Consulting durchgeführt wird. Und wenn das Laien wie ich mache, kann es bis zum Jahr dauern, wa?
Absolut. Also ich muss auch sagen, dass es auch teilweise bei uns nicht in 6-8 Monaten geht. Denn das Thema ist, dass hier eben, wie vorab erwähnt, sehr viele Ämter involviert sind. Wenn jetzt ein Amt langsam ist oder ein Amt sich querstellt oder, was ich mir sagen habe lassen, was vorkommt, dass auf Ämter auch teilweise inkompetente Personen sind, habe ich das laut gesagt? Ich glaube nicht. Kommt teilweise vor, gibt es ab und zu nicht oft. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit, aber dann kann sich der Prozess verzögern. Es kann auch sein, dass das Oberlandesgericht entsprechend ausgelastet ist. Denn das Oberlandesgericht gibt zum Beispiel bei einer Heirat in Deutschland diese Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis frei, damit eine Anmeldung durchgeführt werden kann. Das mag jetzt alles sicher sehr verwirrend sein für unsere Zuhörer heute. Ich sage, der Prozess...
Mir brummt jetzt schon der Schädel. Ich bin froh, dass ich nicht vorhabe, demnächst zu heiraten, sonst würde ich wahrscheinlich verzweifeln oder...
Oder du kommst zu mir,
Wolfgang. Oder ich würde euch in Anspruch nehmen, euren Service in Anspruch nehmen, ganz genau. Jetzt hattest du vorhin gesagt, du willst noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was das Ehefähigkeitszeugnis betrifft. Was kannst du uns dazu noch sagen?
Unbedingt. Also das ist auch eine Kundenfrage aus der Praxis, die mich sehr oft trifft. Die meisten hören vielleicht von Kumpels oder aus dem Internet, ich brauche ein Ehefähigkeitszeugnis. Nicht alle Prozesse brauchen ein Ehefähigkeitszeugnis. Aber zum Beispiel österreichische Staatsbürger können absolut ohne ein Ehefähigkeitszeugnis auch in Thailand heiraten. Zwar auch mit, aber können auch ohne Ehefähigkeitszeugnis in Thailand heiraten. Deutsche Staatsbürger wiederum können in Thailand nur mit einem Ehefähigkeitszeugnis heiraten. Wenn deutsche Staatsbürger aber in Deutschland heiraten möchten, dann wird kein Ehefähigkeitszeugnis benötigt, denn dann wird eine Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis beantragt am OLG, am zuständigen OLG in Deutschland, welches wiederum in einer Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung nach Paragraph schieß mich tot endet und mit dieser kann dann am Standesamt geheiratet werden. Also kurzum, Ehefähigkeitszeugnis nur für Heirat im Ausland, Heirat mit Ausländer in Deutschland, Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung. Diese ist unter anderem auch grundlegend für die Beantragung eines nationalen Visums zur Eheschließung in Deutschland.
Wenn ich jetzt vorhabe, in Deutschland zu heiraten und ich lebe in Deutschland in einer Einzimmerwohnung, wird das von Behörden geprüft, wie meine Wohnverhältnisse sind und können die sagen, deine Wohnung ist ja viel zu klein, da könnt ihr zu zweit gar nicht leben oder?
Tatsächlich habe ich das schon ein paar Mal gehört, ist mir in der Praxis noch nie untergekommen. Was aber schon der Fall ist, im Antragsformular, also im Videx Online-Formular der Deutschen Botschaft zum Antrag auf das nationale Visum, wird tatsächlich gefragt über die Wohnverhältnisse des Ehemannes. Also ist das ein Einzimmer, Zweizimmer, Dreizimmer, whatever. Wie viel Quadratmeter? Also da ist das zur Miete, ist das zum Eigentum? Also das wird tatsächlich im Antragsformular erhoben. In der Praxis hatte ich aber diesbezüglich auch bei einer Einzimmerwohnung noch nie Rückfragen seitens der Deutschen Botschaft.
Okay. Wenn ich jetzt vorhabe, in Thailand zu heiraten, meine Verlobte kommt aus, ich sage jetzt mal, Buriram. Wird dann die Hochzeit auch in Buriram stattfinden oder findet die in Bangkok statt? Wie wird das gehandhabt?
Grundsätzlich bei einer Heirat in Thailand meinst du jetzt?
Ja.
Grundsätzlich hat man die freie Wahl, auf welchem Standesamt in Thailand man die standesamtliche Hochzeit durchführen möchte. Da gibt es keine Einschränkung.
Gibt es Standesämter, wo es schwierig ist oder wo es einfacher ist?
Natürlich gibt es ein paar Standesämter, sage ich mal, die mit ausländischen Trauungen vertrauter sind. Die gibt es.
Bang Rak in Bangkok zum Beispiel.
Der aktuelle Hit ist eher Bangkok Noi.
Ja?
Ja, Bang Rak ist so, ist ein bisschen oldschool, Wolfgang, ist ein bisschen oldschool.
Sorry, aber da habe ich vor 30 Jahren mal geheiratet.
Zeit. Nee, Bang Rak ist aktuell nicht der große Hit, der aktuell ist Bangkok Noi, die Nummer 1 in Bangkok, wenn du ich weiß, was du raus willst, aktuell ist Bangkok Noi, die Nummer 1 in Bangkok, da geht das etwas schneller. Grundsätzlich aber in unserem Prozess, wir sehen natürlich schon zu, dass wir die standesamtliche Trauung in Bangamung am Standesamt vollziehen. Das ist so quasi unser Ziel. Wenn jetzt zum Beispiel aber ein Kunde uns beauftragt und er wohnt in Buriram, dann bereiten wir die Unterlagen auch gerne fürs Standesamt in Buriram vor. Habe ich schon fürs ganze Land gemacht. Das ist grundsätzlich in einer kurzen Rücksprache mit dem Standesamt auch in der Provinz sehr einfach handzuhaben. Und dann kann quasi auf jedem Standesamt in Thailand geheiratet werden.
Sind die Dokumente alle identisch, egal in welcher Provinz ich jetzt heiraten möchte?
Offiziell ja, inoffiziell kann es da zu Indifferenzen kommen.
Gut, wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass man vorher schon mal zu dem Standesamt, wo man vorhat zu heiraten, vielleicht auch hingeht und fragt, wenn wir hier heiraten möchten, was für Dokumente verlangt ihr von uns? Dann kann man so eine Abhakliste machen, dann können die alles aufschreiben und wir können alles nach und nach abhaken. Oder setzt ihr euch mit dem Standesamt dann in Verbindung und fragt, wenn ich hier zum Beispiel die FS Consulting beauftrage, sage ich möchte heiraten im Standesamt in Buriram, macht ihr das dann, dass ihr dann dort anruft und fragt, was sie für Unterlagen haben wollen? Weil es kann ja sein, dass in Bangkok neu andere Unterlagen sind wie in Buriram?
Grundsätzlich, also die Standardunterlagen sind dieselben. Ein Standesamt benötigt eine Konsularbescheinigung von der jeweiligen Auslandsvertretung. Diese Konsularbescheinigung ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das uns alles antun. Diese Konsularbescheinigung in Kombination mit einer ins Thailändische übersetzten Reisepass. Beide Dokumente müssen konsularisch beglaubigt und vom thailändischen Außenministerium überbeglaubigt werden, quasi legalisiert für den thailändischen Amtsbereich. Dann kann in Thailand geheiratet werden. Also die Unterlagen sind dieselben, mehr benötigt das Standesamt nicht. Was jedoch sein kann, manche Standesämter legen unbedingt Wert auf einen Übersetzer. Das kann teilweise ein Freund sein, ein Kumpel sein. Manche Standesämter wollen in die Landessprache des Verlobten. Manche sagen, Englisch ist ausreichend. Manche sagen, Übersetzer ist nicht notwendig, solange der Ausländer unterschreibt. Natürlich ist es sinnvoll, sich vorab bei dem Standesamt, wo man heiraten möchte, zu erkundigen. Denn gerade in der Provinz ist es nicht so üblich, dass Ausländer mit thailändischen Staatsbürgern heiraten. Wenn der Kunde das wünscht, rufen wir auch gerne beim besagten Standesamt an und erkundigen uns diesbezüglich. Die Praxis hat aber ergeben, dass sehr viele Standesämter, gerade in der Provinz, telefonisch sehr zurückhaltend sind mit Auskünften und dann meistens darauf hinweisen, dass die Person, die heiraten möchte, doch bitte persönlich am Amt vorsprechen möchte. Das habe ich sehr oft erlebt.
Braucht man Trauzeugen für eine Heirat in Thailand?
Ja, es werden zwei Trauzeugen benötigt, die in der Regel auch zum Standesamt mitkommen, am Tag der standesamtlichen Trauung und dort die Trauung bezeugen.
Ich muss jetzt ein bisschen grinsen, das seht ihr jetzt nicht, liebe Zuhörer, aber mir ist es mal tatsächlich so passiert, dass ich auf dem Standesamt ein gewisses Dokument haben wollte und da waren auch zwei Zeugen erforderlich und da ich die nicht mitgebracht hatte, kam dann der Standesbeamte auf die glorreiche Idee, da sind ja zwei Putzfrauen, die gerade hier rumlaufen, die könnten doch mal eben das alles bezeugen. Und so ist es dann auch geschehen. Dann gab es ein kleines Trinkgeld für die Putzfrauen, für ihre Mühe, die sie hatten, und dann war alles gut.
Ja, aber so viel zur Praxis und zur Theorie. Ne?
Ja, aber ist natürlich, wenn jemand will, ne, dann findet man einen Weg und wie du schon vorhin sagtest, alles von Standesbeamte zu Standesbeamte unterschiedlich. Das kann man vieles nicht verallgemeinern, weil es wird unterschiedlich gehandhabt von Provinz zu Provinz auch.
Genau, das ist richtig. Deshalb ist nochmal, um nochmal auf das vorhin zurückzukommen, die ordentliche Planung des Prozesses ist enorm wichtig. Ich kann euch nur allen empfehlen, da jetzt nicht blauäugig reinzulaufen und einfach mal eure Verlobte auf die deutsche Botschaft zu schicken oder einfach mal aufs Standesamt, sondern wirklich das Schritt für Schritt durchzugehen. Und diesbezüglich würde ich euch gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung da durchgeben. Da habt ihr einen enormen Mehrwert, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch den Prozess mal selber anschauen. Also so machen wir es bei FS Consulting. Mhm. Also es gibt ein Erstgespräch mit dem Kunden. Der kommt zu uns ins Büro, dann eruieren wir auch ganz ausführlich folgende zentralen Fragen, weil wir beginnen ja mit der Verlobten. Die erste Frage ist an die Verlobte, warst du schon mal verheiratet? Wenn ja, wie oft? Die zweite Frage ist, warst du schon mal geschieden? Wenn ja, wie oft? Die dritte Frage, hast du schon mal deinen Vor- und oder Nachnamen geändert? Wenn ja, wie oft? Dementsprechend machen wir mal unser Angebot klar, weil ganz wichtig ist, dass Vornamen und auch Nachnamensänderungen entsprechend von der deutschen Botschaft legalisiert werden müssen. Es kann jetzt sein natürlich, dass eure Verlobte noch nie verheiratet war. Da fällt einmal viel weg. Wenn ihr noch nie verheiratet und hoffentlich auch nicht geschieden dann war, dann fällt da mal sehr viel weg. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Thailänder schon mal ihren Vornamen ändern hatten lassen. Sehr viele, du weißt das, Wolfgang. Sehr viele Thailänder einfach, weil er ihnen nicht gefallen hat oder weil der andere mehr Glück bringt, warum auch immer. Und das sagen sehr viele auch nicht. Da müsst ihr gezielt eure Verlobte fragen, sag mal, hast du schon deinen Vor- und oder Nachnamen geändert? Denn auch diese Änderungen müssen der deutschen Botschaft glaubhaft gemacht werden. Warum? Weil in der Geburtsurkunde, die benötigt wird, steht ja natürlich der Geburtsname. Wenn da jetzt Änderungen stattgefunden haben. Und damals hieß sie Maria, heute heißt sie Eva, da muss ich das ja amtlich belegen. Verstehst du, wie ich meine? Damit fangen wir an. Dann als nächster, wenn diese Checkliste erstellt wurde, es wird die Geburtsurkunde benötigt, es wird eine Auskunft über den aktuellen Wohnsitz benötigt, Vornamensänderungen, Nachnamensänderungen, eventuell auch minderjährige Kinder teilweise sind ein Thema. Diese Unterlagen, Ledigkeitsbescheinigung und genau Auszug aus dem Zentralmelderegister in Bangkok. Diese Unterlagen vollständig, dann erst machen wir einen Termin auf der deutschen Botschaft aus. Da haben wir uns vorher schon informiert, wie schnell geht der Termin, wann können wir die Unterlagen abgeben. Dann werden die Unterlagen abgegeben und sobald diese fertig sind, kommen die zum Übersetzer. Wir übersetzen nach der Legalisierung. Aufpassen, das ist ganz wichtig. Warum tun wir das? Weil sehr viele Dokumente, die auf der deutschen Botschaft abgegeben werden zur Legalisierung, von der deutschen Botschaft nicht mehr anerkannt wurden, weil zum Beispiel irgendwo ein Tintenklecks drauf ist. Alles Fehler aus der Praxis, die wir alle schon gemacht haben, die ich heute berichten kann. Mhm. Oder es ist ein kleiner Riss rechts oben. Dann sagt die deutsche Botschaft, wir nehmen das Dokument nicht mehr an. Jetzt habt ihr von 6 Dokumenten 5 in der Legalisierung, die werden fertig und 1 könnt ihr nochmal neu machen. Mhm. Da passieren die meisten Fehler. Wir wissen natürlich schon vorher, was sind die entscheidenden Kriterien und sagen dann, okay, nee, die Geburtsurkunde, die nehmen wir nicht mehr an. Wir wollen jetzt eine Ersatzbescheinigung dafür und die wird dann gemeinsam hingeschickt. Und was auch noch wichtig ist, sehr viele Thailänder lieben es, ihre Originaldokumente in Plastik einzuschweißen. Hast du sicher schon gesehen?
Ja.
So laminieren, glaube ich. Ne? Genau. Die Dokumente braucht ihr gar nicht an die deutsche Botschaft senden. Erstens, wenn ihr sie in der laminierten Form sendet, haltet der Stempel der Legalisierung nicht auf der Rückseite. Das heißt, das Dokument kann nicht legalisiert werden. Wenn ihr die Laminierung ablöst, werden 80% der Fälle das Dokument beschädigt, das Dokument wird immer anerkannt. Solltet ihr es tatsächlich schaffen, die Laminierung so abzulösen, dass das Dokument in originaler Form gesendet wird, haltet der Stempel ebenso nicht, weil Kleberrückstände sind. Also spart euch den Prozess, macht eine Ersatzbescheinigung. Nach der Legalisierung übersetzen wir und dann geht das erst nach Deutschland zum Standesamt. Wir schicken das sogar noch vorab auf dem elektronischen Weg zum Standesamt. Dann kann das Standesamt das vorab prüfen, wir sparen Zeit, denn wenn ich mit der Post sende und dann fehlt was, verliere ich hintenrum wieder Zeit. Und wichtig ist auch, in der Zeit, wo ihr wisst, ihr müsst jetzt bald zum Standesamt, macht schon einen Termin mit eurem Standesbeamten aus. Es ist so wichtig, diese Ledigkeitsbescheinigung hat, wie gesagt, in der Regel 6 Monate Gültigkeit. Der Legalisierungsprozess dauert schon mal 2 bis 3 Monate. Das heißt, ihr habt dann noch 3 Monate Zeit, dieses Dokument fristgerecht bei eurem Standesamt abzugeben. Glaubt mir, die Zeit vergeht wie im Flug.
Jetzt hast du vorhin gesagt, der Kunde kommt zu euch ins Büro und dann besprecht ihr alles. Was ist, wenn der Kunde noch gar nicht in Thailand ist? Könnt ihr das alles auch so schon klären, wenn er noch in seiner Heimat ist?
Absolut. Also die Anwesenheit des deutschen Ehegattens in Thailand zum Start des Prozesses ist absolut nicht notwendig. Uns ist wichtig, dass die Dame im Büro ist. Und wenn auch die nicht kann, weil sie zu weit weg ist, können wir das auch remote erledigen. Wir bereiten diese Unterlagen alle vor, wie zum Beispiel die Vollmacht zur Abgabe der Unterlagen auf der deutschen Botschaft. Lassen wir der Dame zukommen, sie druckt sie aus, unterschreibt sie, sendet sie uns per Post. Auch die anderen Unterlagen, das können wir eigentlich alles remote erledigen. Wir haben sogar teilweise Fälle, wo wir die Heirat durchführen, der Kunde kein einziges Mal bei uns im Büro war.
Ja, das ist natürlich super erleichtert. Das ungemein und vor allen Dingen, wenn er tatsächlich hierher kommt nach Thailand, kann er sich auf das konzentrieren, was er eigentlich möchte, nämlich hier eine schöne Zeit haben und sich nicht auf Behörden rumärgern müssen und viel Zeit totschlagen müssen. Jetzt müssen wir aber noch eins ansprechen. Es gibt ja in Thailand 2 Arten der Hochzeit. Es gibt einmal, so wie in Deutschland haben wir es ja eigentlich auch, ne? Wir haben die standesamtliche und eine kirchliche Hochzeit. Und hier in Thailand ist üblich eine buddhistische Hochzeit. Ist die buddhistische Hochzeit rechtlich gültig oder nicht? Und warum wird die buddhistische Hochzeit überhaupt gemacht?
Also rechtsgültig ist diese Hochzeit nicht. Das steht auch auf den Seiten der deutschen Botschaft und auch auf den Dokumenten. Also da wird das unter Stammesrituale quasi abgetan. Solche Hochzeiten sind rechtlich absolut nicht bindend und nicht gültig. Wenngleich diese auch in Thailand den höheren gesellschaftlichen Stellenwert genießen. Die standesamtliche Hochzeit ist gesellschaftlich gar nicht so wichtig für Thailänder. Das werdet ihr auch sehen, dass das eher mehr um diese buddhistische Zeremonie geht, aber die ist rechtlich überhaupt nicht bindend. Also rechtlich bindend ist nur eine Heirat vom deutschen Stand, vom thailändischen und oder deutschen Standesamt. Mhm.
Wobei ich also auch aus eigener Erfahrung weiß und auch von dem, was uns Kunden hier in der Sprachschule auch immer wieder erzählen, dass ganz besonders in den kleinen Provinzen die Familien sehr, sehr großen Wert auf diese buddhistische Hochzeit legen, weil erst wenn wirklich diese buddhistische Hochzeit gemacht wurde vor den Nachbarn, wo die Nachbarn mit eingeladen wurden, wo das ganze Dorf mitunter eingeladen wird, erst und das Brautgeld übergeben wird, zum Thema Brautgeld können wir mal einen extra Podcast machen.
Ne? Der wird lange.
Ja, ich weiß, dass ich beobachte das in den Foren, dass diese Fragen immer wieder aufkommen, ob das heute noch üblich ist und na, das ist doch veraltet, sagen dann viele andere auch und so. Ne? Darüber machen wir mal einen separaten Podcast. Aber eben, was ich gerade sagen wollte, ist, dass diese Standesamt, diese buddhistischen Hochzeiten hier einen wirklich hohen Stellenwert haben und erst dann, wenn diese durchgeführt wurde, die Hochzeit so wirklich erst bindend ist. Für die Thais. Natürlich, vom Gesetz hast du ja eben ganz richtig gesagt, reicht die standesamtliche Hochzeit vollkommen aus.
Ich kann mich da noch erinnern, bei meiner traditionellen buddhistischen Zeremonie, wir haben damals im Hotel in Buriram gefeiert, da waren sehr viele eingeladen und da gibt es so einen ganz lustigen Part auch drin, also für uns Europäer ist er wahrscheinlich lustig, wo quasi dieser Sprecher hier, der das so moderiert, das frisch vermählte Ehepaar quasi in das Schlafzimmer begleitet und dann gemeinsam auf das Bett führt, so quasi ab jetzt dürft ihr auch diesen Akt vollziehen. Und das Lustige ist, dass da quasi die ganzen Familien und Bräue und Gäste der Hochzeit in das Hotelzimmer, also ins Schlafzimmer mit reingehen, abwechselnd und dann auf die zwei, auf Braut und Bräutigam schauen, wie sie gemeinsam eben im Bett liegen. Also das ist ein lustiger Prozess für mich gewesen, dass die gehen so mit rein. Mir ist schon bewusst, dass heutzutage jetzt natürlich wahrscheinlich alle wissen, die hatten vorher schon mal Geschlechtsverkehr, höchstwahrscheinlich, oder auch eben nicht. Lassen wir das die älteren Leute auch so glauben, wie sie es wollen. Aber da gehen alle so mit rein und du liegst da mit deiner Frau frisch vermählt, buddhistisch im Bett und die schauen dir alle an und so, ah, und jetzt geht's los.
Das ist, das ist eine lustige Geschichte. Stefan, wir sind so ziemlich zum Ende gekommen. Kannst du noch ein Fazit herleiten?
Ganz wichtig, also der Prozess für eine Heirat ist hochbürokratisch, also höchst bürokratisch, mit deutschen Ämtern, mit thailändischen Ämtern und umfasst wirklich eine lange Zeitspanne. Wenn ihr Erfahrung mit Ämtern habt oder Zeit habt, beziehungsweise euch sagt, okay, ich fuchs mich da rein, ich mache das selber, bereitet euch vor, schaut genau, welche Unterlagen werden in welcher Form benötigt. Wichtig ist, allerwichtigste ist, ausführliche Planung, detaillierte Auflistung der Dokumente in welcher Form und übernehmt ihr das Ruder. Ich sehe das so oft, meine Frau macht das. Nee, lasst das nicht eure Frau machen. Übernehmt ihr bitte das Ruder, übernehmt ihr da das Zepter und führt den Prozess an. Plant ihn genau, terminiert ihn genau und seht zu, dass ihr die Ruhe bewahrt, denn der Prozess ist, wie gesagt, höchst bürokratisch. Wenn ihr da Unterstützung benötigt, kommt zu mir ins Büro, schreibt es mich an. Das ist überhaupt kein Ding, da unterstützen wir sehr gerne. Es ist, wie gesagt, ein langfristiger Prozess. Wir kennen ihn nun auswendig. Ganz wichtig auch nochmal, um das eben festzuhalten, für die Heirat im Ausland, also in dem Fall in Thailand, wird ein Ehefähigkeitszeugnis benötigt. Für die Heirat in Deutschland wird eine Befreiung benötigt für die Bescheinigung der Anmeldung. Verwechselt das nicht. Also spätestens am Standesamt, wo ihr dann hingeht, quasi die Unterlagen thailändischen Verlobten abgibt, müsst ihr entscheiden, wo ihr heiratet. Davor ist das noch gar nicht so wichtig. Plant das, habt ordentlich viel im Luft dafür, Zeit dafür, macht das nicht nebenbei. Das ist das Allerwichtigste in dem Prozess und seht zu, dass die Unterlagen nicht ablaufen.
Also ich habe dir vorhin gesagt, ich plane nicht zu heiraten, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich es vorhätte, ich wüsste schon, ich würde das von Profis machen lassen, weil selbst, das kostet natürlich Geld, ganz klar, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwas vergessen und muss jetzt deswegen vielleicht wieder zurückfliegen nach Deutschland, um das zu beantragen und dann wieder herkommen. Die Zeit, das Geld, das wäre mir das alles gar nicht wert. Das ganze Theater, das wäre mir das alles nicht wert.
Ich habe da auch noch kurz ein Beispiel aus der Praxis, denn sowas kommt gar nicht so selten vor. Ich will jetzt niemanden Angst machen. Also wie gesagt, der ist entsprechend planen und sich vorbereitet, schafft diesen Prozess auch, wenn er natürlich etwas schon Erfahrung mit Bürokratie in Ämtern hat. Ich habe auch Kunden, die zu mir kommen und sagen, Stefan, ich habe jetzt das und das und ich stecke jetzt am Standesamt fest, mir fehlen noch 2 Dokumente, das wusste ich vorher nicht oder da muss noch eine Beglaubigung her. Wir übernehmen den Prozess auch mitten im Prozess, also fühlt euch da nicht verloren. Also es ist nicht so, dass es heißt, FS Consulting macht nur den ganzen Prozess. Nee, wir steigen bei diesem Prozess auch gerne in der Mitte ein. Aber es ist tatsächlich sehr oft so, dass Leute während des Prozesses Dokumente vergessen, übersehen und dann nach Deutschland wieder müssen, beziehungsweise die Termine sich so verschieben, dass Unterlagen ablaufen. Also wenn ihr es selber macht, plant es ordentlich und wenn ihr sagt, nee, das ist mir wirklich zu viel, dann schreibt mir eine E-Mail. Ich mache euch gerne einen Kostenvoranschlag. Ihr findet übrigens unsere Preisliste auch auf unserer Webseite. Könnt ihr euch da schon vorab informieren. Da steht ganz genau, was wie viel kostet. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, ihr werdet den Schritt nicht bereuen. Die Ehe mit einem thailändischen Staatsbürger ist sehr interessant und nie langweilig. Ich bin sehr glücklich verheiratet mit meiner Frau Tanja. Wir haben auch ein gemeinsames Kind daraus. Und ich kann euch nur sagen, traut euch drüber, wenn ihr sagt, das wollt ihr tun, aus welchen Gründen auch immer, zieht's durch.
Also was du gerade eben gesagt hast, muss ich sagen, das ist ein guter Trost für die Leute, die sagen, okay, ich probiere es erstmal alleine. Und wenn ich wirklich nicht weiterkomme und mittendrin stecken bleibe, kann ich trotzdem auch noch die Hilfe von Profis in Anspruch nehmen. Weil uns wird ja immer unterstellt, ja, ihr wollt ja, macht ja Werbung nur für euch, ihr wollt ja nur Geld verdienen. Wir müssen ja auch von irgendwas leben, aber trotzdem, wir regen dazu an, wenn ihr euch das zutraut, macht es.
Absolut.
Wenn ihr das könnt, macht es. Aber wenn es dann nicht klappt, dann wisst ihr, wo ihr Hilfe bekommt. Das ist ganz wichtig.
Absolut. Also ich sage das auch immer zu jedem. Wenn du dir das zutraust, Verzeihung, wenn du dir das zutraust, mach es, probier es, setz dich hin. Es gibt dafür Anleitungen, es gibt Listen von der Deutschen Botschaft. Geht zum Standesamt, lasst euch den Laufzettel aushändigen von eurem Standesamt. Da steht genau oben, was ihr in welcher Form braucht. Es ist kein Hexenwerk, aber es ist nicht einfach, ich möchte es dazu sagen. Aber wie gesagt, probiert's. Wenn ihr Rückfragen habt, schreibt die gerne unten in den Kommentaren rein. Wenn ihr Interesse habt an entsprechender Unterstützung, lasst es uns wissen. Ansonsten schreibt in die Kommentare auch rein, wie eure Erfahrung ist mit dem Prozess. Habt ihr ihn schon hinter euch? Steckt ihr gerade mittendrin? Oder auch, kommt ihr wo nicht weiter? Einfach in die Kommentare reinwerfen. Wir freuen uns sehr über eure Wünsche und Anregungen diesbezüglich. Ganz wichtig auch noch, wenn euch die Folge wieder gefallen hat, teilt unseren Podcast mit euren Kumpels, Freunden, Familie und allen, die sich für Thailand interessieren. Wir freuen uns sehr. Wenn ihr neue Folgen einbringen wollt, neue Themen, die wir für euch besprechen sollen, einfach in die Kommentare reinhauen. Wir freuen uns sehr, diese entsprechend umzusetzen und ich sage jetzt schon mal bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.
Jawohl, ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr heute dabei wart und auch noch erwähnen, dass der Stefan und ich gemeinsam auch eine Facebook-Seite haben, die heißt Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Wenn ihr also auf Facebook aktiv seid, sucht einfach Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für diese Information, die mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet haben, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte in diesem Theater, in diesem Behördentheater nicht drinstecken, wie du das so kannst. Tolle Sache. Und ja, dann freuen wir uns, dass ihr heute da wart und wir freuen uns auf das nächste Mal dann, ne?
Super. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Bis dann.